Wir haben gerade den Zusammenhang aus der gehört, in dem die Jahreslosung 2025 steht. Und vermutlich ist das älteste Dokument, der erste Thessalonicher Brief, den wir im Neuen Testament auch überhaupt haben. Und man muss sich das ja so vorstellen, dass das ungefähr 20 Jahre war nach der Auferstehung Jesu, dass also die Christen damals noch ganz viele Ereignisse selbst erlebt hatten. Das ist so ungefähr so weit entfernt wie für uns der 11. September 2001. Und das bedeutet, dass die Christenheit noch eine sehr junge Bewegung war, dass viele Augenzeugen noch vorhanden waren und dass das Ganze eine große Dynamik hatte. Das ist der Hintergrund sozusagen. Wir können das hier vorne nochmal sehen, auch auf der Zeittafel. Eines der ältesten Dokumente, und das finde ich nochmal super interessant, da nochmal zu hören, zu sehen, wie ist da so die Stimmung, was wird da gesagt. Und es ist auch immer gut zu wissen, in was für einem Gebiet hat das Ganze stattgefunden. Also der Paulus hatte mit seiner Missionsmannschaft, dazu gehörte unter anderem der Silas und der Timotheus, die waren auf der zweiten Missionsreise unterwegs. Und sie sind dort, diese Gegend dort in Achaia und Mazedonien durchreist und haben da so eine Städtetour gemacht. Ne? Heute würde man von Konzerttour oder so reden, nur dass es ein bisschen anders insofern war, als dass das eine ganz schwierige Sache war. Also Christenheit, noch sehr junge Bewegung, Paulus mit seinem Team auf Missionskonzertreise in dieser Gegend. Und das war super schwierig und lief häufig aber nach dem gleichen Motto ab. Das war in Philippi so, da haben sie begonnen und da hatten sie erst, sind sie immer in die Synagoge gegangen, haben das Evangelium verkündet und dann sind Menschen zum Glauben gekommen. Richtige Aufbruchsstimmung, das war also in jeder Tageszeitung, die es damals noch nicht gab, zu lesen und es war überhaupt Stadtgespräch, es war eine unheimliche Dynamik da. Und dann, nach kurzer Zeit, kamen die Juden, die das nicht so witzig fanden, dass auf einmal der christliche Glaube verkündet wurde und haben dann tatsächlich so ein bisschen die Gegenrevolte gestartet. Und sowohl in Philippi als auch in Thessalonich als auch in Berea lief es immer gleich ab. Also die gehen in die Synagoge, viel Zuspruch, echte Bekehrung und danach gibt's richtig was auf die Mütze. Paulus und sein Team mussten sowohl Philippi als auch Thessalonich, als auch Berea sozusagen Hals über Kopf jeweils verlassen. Sie wussten nicht, was ist denn jetzt eigentlich geworden aus den Leuten, die zum Glauben gekommen sind. Was wird aus dem Evangelium, aus der Botschaft? Aber sie mussten immer weitergehen. Dann sind sie als nächstes nach Athen gegangen. Athen war so ein bisschen die intellektuellen Hochburg damals. Und da gab es ganz viele Superschlaue, ne? Also wie bei uns hier auch überall im Norden und so weiter. Ganz viele superschlaue Leute, die sind alle viel höflicher. Die verhauen die Leute nicht so, wie es die anderen gemacht haben. Aber die Resonanz war nicht ganz so groß. Sondern stattdessen, war eher ein bisschen wenig. Ein paar Leute sind zum Glauben gekommen, aber nicht ganz so viel. Und dann ging es für Paulus nach Korinth und Korinth ist er länger geblieben und hat die Gemeinde in Korinth gegründet und Briefe von dort geschrieben. War 1,5 Jahre an diesem Ort, das war für Paulus relativ lange. Und dort hat er auch dann diesen Brief an die Thessalonicher geschrieben. Und warum hat er den geschrieben? Weil er wissen wollte, wie ist es denn eigentlich mit euch? Wie geht's denn da weiter? Er hatte die Botschaft bekommen, die Gemeinde hat die erste Verfolgungswelle tatsächlich überlebt. Und er hat die Information bekommen, die Gemeinde blüht und wächst und die Leute stehen zu ihrem Glauben. Und daraufhin schreibt er diesen ersten Brief an die Thessalonicher. Und man kann an dem ganzen Brief erkennen, dass da unheimlich was passiert ist in der Zeit. Das war wirklich ein wirklicher Aufbruch, wirkliche Erweckung. Also wir hatten ja im letzten Jahr diese My Way Abende. Ich finde, das war die ganz schönste Woche im ganzen Jahr. ne, wo wir diese Woche hier zusammen hatten, wo eine große Nähe da war, wo geistlich was sich getan hat. Und das war da eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Ohne diesen Hintergrund verstehen wir diesen Text nicht und die Jahreslosung, um die es geht. Denn es gibt drei Dinge, die wir aus unserer Jahreslosung 2025 so entnehmen können. Das erste ist das neue Leben, das Jesus Christus geschenkt hat. Das zweite ist sozusagen das neue Mindset. Und das dritte ist dann das neue Handeln. Diese Dinge möchte ich mit euch einmal durchgehen. Ihr seht hier in dem Abschnitt einige Worte ein bisschen markiert. Und zwar sind das alles Worte, die im griechischen Original mit der Wurzel Pan zusammenhängen. Wir kennen das Wort Pan aus dem Begriff Pantheismus zum Beispiel, dass Gott in allen Dingen ist. Und dieses kleine Wörtchen kommt in diesem kurzen Abschnitt insgesamt 6 oder 7 Mal vor. Und es hat mir deutlich gemacht, als ich den Text gelesen habe, dass hier bei den Christen ein radikaler Umbruch stattgefunden hat. Und das ist auch wichtig für das Verständnis von diesem Text. Paulus redet nicht davon, ja, dass man sich vielleicht ein bisschen anstrengen soll und dass man manchmal anderen Menschen Gutes tun soll, dass man sich gelegentlich sonntags morgens, wenn man in die Kirche geht, oder montags abends, wenn man in den Keller geht, auch mal freuen darf. Oder dass man Gott ganz gelegentlich, wenn man Geburtstag hat oder Weihnachten ist, ihm irgendwie mal eine Dankeskarte schreibt oder keine Ahnung was. Sondern es geht um diese Grundhaltung, die deutlich macht, diese Christen sind gepackt von dem, was sie erlebt haben. Sie sind gepackt davon, dass sie Jesus selbst begegnet sind. In Kapitel 1, Vers 5, da heißt es: Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob ihr Situationen in eurem Leben kennt, euch daran erinnert, wo ihr gespürt habt, jetzt ist Gott richtig kräftig am Wirken. Jetzt passiert gerade was. In diesem Augenblick verändert er, greift bei Menschen ein, verändert großartige Dinge. Das ist das, was die Leute erlebt hatten. Das war Realität geworden in ihrem Leben. Und deshalb haben sie das auch ertragen, dass sie in ihrer Stadt in Thessalonik, dass sie da richtig angefeindet worden sind. Deshalb haben sie das ertragen, dass Paulus und Silas nach kurzer Zeit wieder fliehen mussten, dass also sozusagen ihre Leitfiguren, dass die schnell wieder weg mussten. Sie hatten erlebt, dass der lebendige Gott bei ihnen gewirkt hatte. Und dafür waren sie bereit, alles sozusagen auf den Prüfstand zu stellen, alles nochmal sozusagen auf neu zu stellen. Das ist irgendwie, finde ich, doch der Charme immer eines neuen Jahres. Manchmal jedenfalls. Also wenn man schon viele neue Jahre erlebt hat, verliert das ja manchmal ein bisschen an Bedeutung, so mit Vorsätzen und mit allem Möglichen. Aber ihr Lieben, wir sind doch am Anfang eines neuen Jahres. Und die Frage, die der Text an uns stellt, die Gott vielleicht einer stellt, ist, sag mal, habt ihr Lust, dass da wirklich was Neues kommt? Habt ihr die Erwartung, dass Gott was Neues tut, was anders ist als bisher? Was euch begeistert, was nicht nur irgendwie die Langeweile des Lebens ein bisschen erträglicher macht? Sondern könnt ihr euch das vorstellen, es gibt etwas, wo es richtig abgeht mit Jesus. Dass das passiert. Wenn nicht, dann braucht ihr eigentlich jetzt gar nicht weiter zuhören. Dann könnt ihr die Dinger da zählen am Weihnachtsbaum oder was. Ne? Versteht ihr? Sondern es geht bei diesem Text tatsächlich um die Frage, haben wir eine Erwartung? Glauben wir, dass er real ist, dass er da ist? Nur dann lohnt sich all die Anstrengung, die ich euch gleich zumuten werde. Wenn ihr gleich sagt, oh Reinhard, das ist aber kompliziert und oh, keine Ahnung. Ey, kann ich vollkommen verstehen, wenn du so weitermachen willst und wenn du gar keine Erwartung hast. Wie gesagt, dann versuch die nächsten Minuten irgendwie zu überleben. Du wirst es schaffen. Aber das ist nicht das, was hinter dieser Jahreslosung steht. Prüft alles und das Gute behaltet. Ein neues Mindset, einen neuen Anfang. Wann erlebt man den im Leben? Zum Beispiel dann, wenn man frisch verliebt ist. Vielleicht bei einigen schon ein bisschen länger her, aber ihr könnt euch ja auch neu in euren Ehepartner verlieben. Oder wie auch immer, ist ja alles möglich. Oder aber, wenn man eine neue Erfahrung macht oder eine neue Erkenntnis. Aber es geht um nicht weniger als das, dass wir sagen, wir wollen mit diesem Jesus nicht irgendwie weitermachen, sondern wir wollen ganze Sache mit ihm machen. Wir sollen voll mit ihm unterwegs sein. Und dafür braucht man dann tatsächlich auch ein neues Mindset. Das ist der nächste Gedanke. Das neue Mindset, das neue Denken. Bitte versetzt euch nochmal in die Lage der Thessalonicher. Sie waren also frisch zum Glauben gekommen. Es gab in dieser Stadt, das war die bedeutendste Stadt in Mazedonien, ganz viele Auffassungen und Meinungen, Philosophen und Trends und so weiter, wie bei uns in der Zeit, in der wir leben, auch, wo es so viele unterschiedliche Auffassungen gibt, politische Auffassungen, philosophische Auffassungen, den Markt der Möglichkeiten, Markt der Religion. Und in diese Situation hinein sagt Paulus, das geht nicht geringschätzig mit prophetischer Aussage, über prophetische Aussagen hinweg, prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Wie kann das geschehen, dass man Dinge wirklich prüft? Wir merken, dass das in unserer Zeit, wo von Fake News die Rede ist, wo wir in diesem Jahr eine politische, sehr wichtige Wahl haben, dass das unglaublich wichtig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden und das irgendwie auch begründet zu tun. Ich habe da mal nachgeguckt dann und mir ein bisschen Hilfe von KI geholt. Was ist denn wichtig, wenn Journalisten zum Beispiel recherchieren und sich eine Meinung bilden müssen? Sie brauchen Neugierde und Recherchefähigkeiten. Das ist nochmal dieses Grundding, dieser Vers ergibt nur Sinn, wenn du Lust hast, was Neues zu lernen. Wenn du Lust hast, Begeisterung hast und aufbrechen willst in neue Ufer. Und also Journalisten, die nichts lernen wollen, ist ganz klar, die wird keiner lesen, weil es langweilig ist. Man braucht die Fähigkeit, Dinge zu lesen und herauszufinden, was ist eine gute Quelle, was ist eine schlechte Quelle. Das lernen Studierende sozusagen im ersten Semester. Man braucht eine gewisse Ethik und Integrität. Dazu gehört, dass ich Dinge, die mir weitergesagt werden, dass ich die nicht einfach ungeprüft weitergebe. Nach dem Motto ist mir gesagt worden, ich habe auch keine Ahnung, aber ich leite es mal an alle weiter, die ich kenne. Das ist so der Facebook-Klassiker. Ja, ich habe es ja selbst auch nicht gelesen, ist mir eigentlich auch egal, aber das hört sich wirklich schlecht an, also gebe ich es mal weiter. Das kann man nicht machen. Das hat man früher einfach Tratsch genannt. Also ich glaube, Tratsch kennen auch viele, ne? Irgendein Gerücht einfach weitertragen im Dorf, in der Familie oder wie auch immer. Das war früher schon schlecht und ist heute tatsächlich nicht besser. Und das dürfen wir nicht machen und da dürfen wir nicht mitmachen als Christen. Christen müssen sich dadurch auszeichnen, dass schlechte, ungeprüfte Nachrichten einfach bei ihnen versickern, versanden und nicht weitergehen. Das müsste uns dazu auszeichnen, das hat mit diesen Journalisten zu tun. Kritisches Denken, stimmt das denn wirklich, kann das wahr sein? Kenne ich die Quelle, kenne ich die Person? Und natürlich brauchen wir auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn wir in der Zeit, in der wir leben, als Christen das Evangelium weitergeben wollen, dann müssen wir uns mit neuen Technologien beschäftigen. Dann müssen wir uns mit KI beschäftigen, mit dem Internet. Dann müssen wir das nutzen. Und das darf nicht immer nur unser Feind sein, sondern es muss unser Werkzeug auch sein. Die Christen in der damaligen Zeit, das können wir bei Paulus sehen, die sind immer sehr strategisch vorgegangen. Dass Paulus in diesen drei Städten war, war kein Zufall. Thessalonich war die größte Stadt in der Gegend und Paulus hatte immer eine klare Strategie, eine klare Vorstellung, wie das Evangelium weitergegeben werden sollte. Und das brauchen wir unbedingt auch. Wir erleben in unseren Tagen in Deutschland und das vielleicht besonders in der Generation auch von jungen Erwachsenen, dass viel von dem wegbricht, was früher an Glaube vorhanden war, dass die vielen Meinungen, die es gibt im Internet, die vielen Einflüsse dazu führen, dass viele Leute sich nicht mehr sicher sind, sag mal, stimmt das eigentlich noch? Stimmt das eigentlich mit der Bibel? Ist das wirklich so wichtig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Muss ich mich wirklich an die Gebote halten? Ist das nicht alles vollkommen oller Plünkram oder wie auch immer? Wir erleben das in dieser Zeit und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Deshalb müssen wir Dinge prüfen. Der Glaube ist sozusagen in unserer Zeit, der christliche Glaube insgesamt, unter eine sogenannte Dekonstruktion geraten. Man könnte sagen, er ist eine Baustelle. Es gibt viele Menschen, die sich enttäuscht vom Glauben zurückziehen, weil sie irgendwelche Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, die blöd waren. Und das ist irgendwie, wenn du in der Freikirche ein paar Jahre bist, eigentlich bei jedem auch der Fall, oder? Also gibt es irgendjemanden von euch, der nicht schon mal eine blöde Erfahrung in der Gemeinde gemacht hat? Also ich habe schon einige blöde Erfahrungen gemacht. Das ist irgendwie, ehrlich gesagt, nicht völlig unnormal, aber wir müssen damit umgehen. Wir müssen das thematisieren. Und wir müssen mit den Leuten sprechen. Manchmal müssen wir uns auch schlicht und ergreifend entschuldigen, wenn wir irgendwie blöd gewesen sind. Wir müssen das wahrnehmen. Das Zweite ist, dass es viel Kritik an der Bibel gibt. Und das ist auch nicht überraschend. Also in meiner sozusagen Karriere als Pastor oder auch vorher schon als Glaubender, als Christ, erlebe ich die dritte oder vierte Welle der Bibelkritik. Wo Leute sagen, also das, was in der Bibel gesagt ist, das kannst du doch so nicht machen. Das wird heute anders formuliert und sind immer die gleichen Fragen. Ist Gottes Wort wirklich zuverlässig? Stimmt das historisch? Kann man den Evangelien vertrauen? Sind die Maßstäbe der Bibel, sind die eigentlich hilfreich, ja oder nein? Wir leben in einer Phase von großem Relativismus und Individualismus und ich glaube, dass wir als Gesellschaft langsam spüren, dass wir mit dem Individualismus an die Grenzen stoßen. Wenn wir so individuell weitermachen, wie wir das getan haben in der letzten Phase, werden wir nicht wirklich als Gesellschaft überleben. Weder im globalen Konkurrenzkampf noch in den tatsächlich auch kriegerischen Auseinandersetzungen haben. Wenn es nicht mehr Gemeinsamkeit gibt, mehr Grundlage, dann zerbröckelt das richtig. Und der christliche Glaube war tatsächlich immer in Europa und auch in Deutschland, auch bei denjenigen, die nicht in die Kirche gegangen sind oder so, trotzdem eine prägende Kraft. Und das haben wir verloren und wir haben an die Stelle nichts anderes bekommen. Und damit haben wir tatsächlich in der Gesellschaft insgesamt ein Problem. Und wir haben auch ein Problem damit beim Glaubensverlust, dass Menschen einfach die Gemeinde verlassen und sagen, da gehe ich nicht mehr hin und damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Wie bekommen wir bei all diesen Herausforderungen, wie kommen wir da sozusagen in einen Gegentrend, in eine Gegenentwicklung hinein? Wie kann uns das gelingen? Ein wichtiger Punkt an der Stelle ist dieses Zitat aus 2. Timotheus 3. Das ist ungefähr vielleicht zwölf Jahre später von Paulus an seinen Schüler Timotheus geschrieben. Und Paulus sagt in dieser Bibelstelle eigentlich nichts anderes, als dass die Bibel, das Wort Gottes, der Maßstab ist, an dem alle Entwicklungen zu prüfen sind. Und das ist wichtig, das war wichtig im Übergang von der ersten zur zweiten Generation von Christen. Da waren nicht mehr die Augenzeugen dabei und es wurde immer mehr verschriftlicht. Irgendwann kamen die Evangelien dazu und wurden auch aufgeschrieben. Aber es ist wichtig zu wissen, es gab ein klares Kriterium im Laufe der Zeit. Denn wenn ich etwas prüfe, dann brauche ich ja irgendwie ein Kriterium. Also wir hatten die Prüfplakette beim TÜV. Da gibt es ja klare Kriterien, nach denen man Dinge prüft. Oder aber beim Gesundheitscheck, beim Arzt, gibt es klare Kriterien, wonach man geprüft wird. Und das klare Kriterium ist da eigentlich in der Geschichte der Christenheit immer die Bibel gewesen. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und bei den Christen war das so, dass sie tatsächlich dieses Wort gelesen und meistens auch auswendig gelernt haben, große Teile davon, und dass das ihr Denken geprägt hat. Und es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen und darüber sprechen und darüber diskutieren, damit es unser Denken prägt, unsere Vorstellung vom Leben, unsere Vorstellung davon, wie wir als Christen zu handeln haben. Ich will zwei Dinge kurz sagen, die gesellschaftlich gerade relevant sind. Eventuell wird in diesem Jahr nochmal die Abtreibungsfrage im Bundestag neu verhandelt. Und es ist schon erstaunlich, wenn man 10 oder 20 Jahre zurückschaut, wie diese Diskussion sich verändert hat. Es geht in dieser Frage vor allem aus meiner Sicht um die Frage, wer ist eigentlich der Mensch und wann ist man Mensch? Ist man am Anfang die erste Zeit nur ein Zellklumpen? Was sagt das aus über das Verständnis vom Menschen? Das betrifft dann auch das Lebensende. Oder hat tatsächlich jeder Mensch von der Zeugung an bis er die Augen schließt für immer, das hat er da eine Würde von Gott zugesprochen bekommen? Weil wir uns Menschen heute nicht mehr als Gegenüber zu Gott verstehen, verstehen wir uns selbst eigentlich auch nicht mehr. Die Frage nach Identität ist so riesig groß. Warum ist die in unserer Zeit so riesig groß? Weil Menschen nicht mehr verstehen, dass sie als Gegenüber zu Gott geschaffen sind. Und dass aus dieser Beziehung das Verständnis des ganzen Lebens erwächst, von allen Dingen. Deshalb hat es unsere heutige Generation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unglaublich schwer, einen Weg ins Leben zu finden. Weil du dir alles sozusagen selbst erarbeiten, erkämpfen und selbst entscheiden musst. Und weil es so scheint, als wenn es nichts gibt, was irgendwie vorgeebnet ist, obwohl die Bibel uns doch sagt, dass wir in der Beziehung zu Gott geschaffen sind, dass es Gebote sind, die uns den Weg ins Leben weisen und dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Wir müssen in diesem Wort Gottes wirklich auch persönlich zu Hause sein. Das ist meine Bitte. Es gibt Untersuchungen, die deutlich machen, dass das Bibellesen stark abgenommen hat. Und das würde ich sagen, ist auch in freien evangelischen Gemeinden der Fall. Und wenn ich euch um einen guten Vorsatz bitten darf in diesem Jahr, ist, dann liest ein bisschen mehr in der Bibel. Gibt es da irgendwie eine Resonanz von irgendeinem von euch? Beschäftigt euch selbst damit. Verlasst euch nicht auf das, was ich oder andere hier vorne sagen. Bildet euch eure eigene Meinung. Es gibt Themen im Leben, da brauchst du eine eigene Meinung. Du brauchst eine eigene Meinung, wenn du demnächst wählen gehst. Du brauchst eine eigene Meinung dafür, was du für deine Gesundheit tun kannst und tun musst. Du brauchst eine eigene Meinung darüber, wie du mit deinem Geld umgehst. Ich kenne ganz viele Leute, die ganz viele Podcasts hören über Gesundheit, über Finanzen und über Politik. Und ich sage euch jetzt meine Lieblingspodcasts zum Thema Glaube, zum Thema Glauben und Denken. Und ich möchte euch bitten, irgendwie machen wir das bestimmt zugänglich, dass ihr mal da schaut, auch bei diesen Dingen. Die gute Nachricht in unserer Zeit ist, es gab noch nie so viel richtig gute Dinge im Internet über den Glauben wie heute. Die schlechte Nachricht ist übrigens, es gab auch noch nie so viel Müll im Internet, aber das blenden wir einfach mal aus. Sondern wir bleiben mal bei der guten Nachricht. Es gibt unglaublich viele gute Dinge kostenlos im Internet mit guten Ressourcen. Und meine Bitte ist, dass ihr da ab und zu mal reinhört. Meine Bitte ist, dass du dir überlegst, dass du dir einen Plan machst. Wir sind noch am Anfang des Jahres. Wie werde ich weiterkommen in meiner Entwicklung mit der Bibel? Dass ich an irgendeiner kleinen Stelle, vielleicht gehst du auf die Seite vom Bibleserver.com, dort gibt es Lesepläne für alles und jeden und überhaupt und hast du nicht gesehen? Es gibt so viele gute Dinge. Und meine Bitte ist, mach dir einen kleinen Plan. Weil das Prüfen funktioniert nur, wenn du auch wirklich prüffähig bist. Und darum geht es mir heute Morgen. Und das müssen wir auch zusammentun. Im Hauskreis. Ich fände es toll, wenn wir als Gemeinde 5 neue Hauskreise hätten am Ende des Jahres. Wir bräuchten das eigentlich. Vielleicht machst du da an irgendeiner Stelle mit. Wir haben so viele Dinge, wo wir lernen können. Wir werden gleich nach der Predigt ein Glaubens Bekenntnis miteinander beten, das in diesem Jahr seinen 1700. Geburtstag feiert. Das ist sozusagen das sogenannte Nizänum. Das werden wir miteinander beten. Das macht deutlich, dass der Glaube, was Menschen über Gott gedacht haben, dass das schon eine Basis hat, die ist super, das steckt super viel Erfahrung und Weisheit drin. Wir können so viel lernen. Und trotz allem, obwohl ich jetzt eine Menge dazu gesagt habe, geht das am Ende nicht darum, dass du und ich noch klüger werden. Ich finde, wir sind ja schon alle ziemlich schlau. Ne? Also kann man wahrscheinlich sagen, echt ziemlich schlau schon. Am Ende geht es dann doch darum, dass all diese Dinge ins Handeln kommen. Es geht um ein neues Handeln. Aber dieses neue Handeln mit dem ganzen Leben, mit unserer ganzen Existenz, ist nur dann möglich, wenn wir tatsächlich hier oben im Kopf die richtigen Verdrahtungen haben, die richtigen Entscheidungen haben und die richtigen Wege gehen. Sonst wird es uns nicht gelingen, in einer Zeit, wo so viel Individualismus, so viel Meinung, so viel Polarisierung, so viel Streit ist, dann wird es uns nicht gelingen, tatsächlich in dieser Zeit Böses mit Gutem zu vergelten. Es gibt so viele Leute, und ich kenne auch so viele Christen, die einfach frustriert sind, die von gewissen Dingen einfach die Schnauze voll haben. Und das mag sogar ja auch berechtigt sein. Also wenn ich die Schnauze voll habe, ist das immer berechtigt. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Und dann brauchen wir aber trotzdem diese Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, das uns sagt, auch wenn dir diese Dinge passieren, auch wenn du ungerecht behandelt wirst, auch wenn die Zeit nicht einfach ist, auf das Blöde oder Böse oder Destruktive, was dir begegnet, werden wir niemals mit gleicher Münze heimzahlen. Christen zeichnen sich immer dadurch aus in der Geschichte, wo sie mit ihren Herren unterwegs waren, wo sie gepackt waren von der Liebe, die er zu ihnen hat, dass sie diese Liebe auch weitergegeben haben an andere. Und das zählt natürlich mehr als Argumente, wenn man Menschen für den Glauben gewinnen will. Aber wir brauchen ein neues Handeln. Angesichts der Herausforderungen, die wir haben in unserer Zeit, gilt das, was für Christen immer gegolten hat. Wir werden uns nicht einfach zurückziehen. Wir werden nicht sagen, die Leute werden immer alle duller und ich habe da keine Lust zu, sondern wir werden sagen, weil Jesus uns so sehr liebt, werden wir uns einbringen. Wir werden Menschen nachgehen. Wir werden mit ihnen reden. Wir werden für sie beten. Und wir werden Böses und Destruktives immer mit Gutem beantworten und nicht mit Bösen. Wir werden uns auch nicht einfach dieser Welt anpassen, all den Trends, die da sind, sondern wir werden mit Gottes Identität, mit seiner Liebe in dieses neue Jahr gehen. Ich finde, das Jahr 2025, wenn wir so daran gehen, hat doch die Chance, ein aufregendes Jahr zu werden, oder? Ein spannendes Jahr. Ein Jahr, in dem wir Jesus erleben. Ein Jahr, in dem du besondere Erfahrungen mit ihm machen wirst. Ein Jahr, in dem du im Glauben wachsen wirst. Es gibt viele Dinge, die einen echt beunruhigen können. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich die Thessalonicher haben verhauen lassen für ihren Glauben, wie die gemobbt worden sind und wie Paulus denen das dann sagt und wie die tatsächlich positiv darauf reagiert haben und wie der christliche Glaube eine dynamische Kraft war, der viele einzelne Menschen leben, aber auch ganze Gesellschaften verändert hat, da muss ich sagen, das finde ich richtig cool. Da freue ich mich drauf. Da möchte ich mitmachen. Und deshalb finde ich diese Jahreslosung so wunderbar. Prüft alles. Zieht euch nicht zurück. Resigniert nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Und auch uns gilt heute die Verheißung, die Paulus an die Thessalonicher schreibt in Kapitel 5, Vers 25, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen.